zur Bibelklasse mit dem Thema Matthäus 24. Wir sind letztes Mal bis Vers 32 gekommen und wollen auch gleich ab Vers 32 nochmals lesen und noch einige Gedanken dann zu dem Gleichnis über den Feigenbaum ergänzen, also nicht mehr wiederholen vom letzten Mal, sondern ergänzen und weiterfahren. Darf ich bitten, Christian, Verse 32 bis 44.
Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis: Wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So sollt auch ihr, wenn ihr dies alles seht, erkennen, dass es nahe an der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber sollen nicht vergehen. Von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmeln, auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein. Aber wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte. So wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Dann werden zwei auf dem Feld sein, einer wird genommen und einer gelassen. Zwei Frauen werden an dem Mühlstein mahlen, eine wird genommen und eine gelassen. Wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das aber erkennt, wenn der Hausherr gewusst hätte, in welcher Wache der Dieb kommt, so hätte er wohl gewacht und nicht zugelassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. Deshalb seid auch ihr bereit, denn in der Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen.
Danke. Wir haben letztes Mal gesehen, was die Bedeutung dieses Gleichnisses mit dem Feigenbaum ist. Und zwar haben wir letztes Mal gar nichts über Israel gesagt, in Verbindung mit dem Feigenbaum, sondern einfach das, was eigentlich die erste Aussage ist in diesem Vers. Nachdem der Herr Jesus, Matthäus 24, eine Menge an Endzeitzeichen vorgestellt hat, sagt er in Vers 32, es ist wie beim Feigenbaum. Wenn er beginnt, eben wieder Saft zu haben in seinen Zweigen, der fließt, und die Blätter beginnen zu treiben, dann erkennt man, dass der Sommer nahe ist. Und die Erklärung, ebenso auch ihr, wenn ihr dies alles seht, das sind eben diese Endzeitzeichen, von denen wir ausführlich gesehen haben, wie dramatisch die im Verlauf der vergangenen über 100 Jahre sich erfüllt haben. Bis heute. Also, wenn wir diese Dinge sehen, so erkennt, dass es nahe an der Tür ist. Also genauso wie beim Feigenbaum mit diesen Zeichen, Blätter, die treiben und Saft in den Zweigen erkennt, oh, jetzt kommt die Sommerzeit. So erkennt man anhand dieser Endzeitzeichen, dass die Wiederkunft Christi als König der Welt, wie wir das gerade in den Versen davor hatten, Vers 30, wenn der Menschensohn auf den Wolken des Himmels kommen wird, dass das eben vor der Tür steht. Das heißt, wir leben in der Epoche der Wiederkunft Christi. Wobei Epoche eben bedeutet, wir haben definiert die Endzeit als die Zeit nach der Bibel, in der das jüdische Volk aus aller Welt heimkehrt und das hat begonnen ab 1882. Es ist also eine Epoche von deutlich über 100 Jahren. Aber wenn man das vergleicht mit den vergangenen 2000 Jahren, wo das jüdische Volk staatenlos in der ganzen Welt zerstreut ohne eigene Heimat da war, dann ist es ein ganz deutlicher Einschnitt ab 1882, wo das jüdische Schicksal begann, sich zu wenden. Und damit haben wir auch gesehen, dass bereits unsere Vorgänger, in meinem Fall Eltern und Großeltern, dass die richtig standen, wenn sie davon sprachen, wir leben bereits in der Endzeit. Aber wir einfach ganz massiv fortgeschritten. Denn das, was erst nach der Entrückung der Gemeinde geschehen kann, ist als Schachfiguren heute weitgehend weltpolitisch aufgestellt. Also, es wäre keine Überraschung, wenn die Entrückung heute geschehen würde. Nun, kommt aber dazu, warum sagt der Herr Jesus ausgerechnet von dem Feigenbaum, aber lernt das Gleichnis? Weil der Feigenbaum tatsächlich ein Bild von Israel ist. Wo sehen wir das zum Beispiel? Sehr klar, dass man dieses Symbol deuten kann, Feigenbaum gleich Israel. Hat jemand eine Idee? Sonst schlage ich mal vor, Hosea 9. Da sieht man, wie die Propheten dieses Bild benutzen. Würdest du uns das vorlesen, Christian? Hosea 9, Vers 10.
Wie Trauben in der Wüste fand ich Israel, wie eine Frühfrucht am Feigenbaum, als seinen ersten Trieb sah ich eure Väter.
Ja, also in diesem Vers wird Israel verglichen mit Trauben am Weinstock und eben in der Bibelsprache nicht nur als Frucht, sondern im Psalm 80 wird Israel auch mit dem Weinstock aus Ägypten verglichen, also einerseits mit den Früchten, einerseits mit der gesamten Pflanze. Und dann haben wir hier eben Israel verglichen mit der Frühfrucht am Feigenbaum. Und auch anderswo mit dem Feigenbaum selbst. Zum Beispiel in Lukas 13, in diesem so interessanten Gleichnis über den dreijährigen Dienst des Herrn Jesus an Israel. Ja, wir lesen Lukas 13, Verse 6 bis 9.
Er sagte aber dieses Gleichnis: Es hatte jemand einen Feigenbaum, der in seinem Weinberg gepflanzt war, und er kam und suchte Frucht an ihm und fand keine. Er sprach aber zu dem Weingärtner: Siehe, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Hau ihn ab. Wozu macht er das Land unbrauchbar? Er aber antwortet und sagt zu ihm: Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn graben und Dünger legen werde. Und wenn er künftig Frucht bringen wird, gut. Wenn aber nicht, so magst du ihn abhauen.
Danke. Es ist interessant, diese 3 Jahre, während der Frucht gesucht wird am Feigenbaum. Weil, wenn wir all die Zeitangaben in den 4 Evangelien zusammennehmen, können wir ganz klar zeigen, dass der Herr Jesus tatsächlich 3 Jahre in ganz Israel herumgereist ist und das Evangelium des Reiches verkündigt hat. Und das entspricht also diesem Suchen von Frucht am Feigenbaum. Er suchte eine Antwort unter dem Volk Israel auf sein Wort. Und es war eine Minderheit, die es angenommen hat. Johannes 1, Vers 11 sagt ja, er kam in das Seinige und die Seinigen nahmen ihn nicht an. Aber das ist nicht ganz absolut gemeint, weil es heißt dann, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Es gab einen Überrest Er glaubte, aber die Masse reagierte nicht mit Buße auf das Wort. Und so entspricht das diesen 3 Jahren, wo er Frucht suchte am Feigenbaum und keine fand. Und nun das Urteil, das hier ausgesprochen wird in diesem Gleichnis, ist folgendes. Der Feigenbaum hat keine Existenzberechtigung mehr auf seinem Boden. Das heißt, er soll das Land verlieren, umgehauen werden. Nun sehen wir aber, der Weingärtner auf der einen Seite und dann, oder der Besitzer des dieses Weinberges mit dem Feigenbaum, aber da setzt sich dann eben der Weingärtner ein und sagt in Vers 8, bitte noch 1 Jahr darüber hinaus. Da versuche ich alles Mögliche, dass es doch noch geschehen könnte. Und wenn das nichts nützt, ja, dann kann man den wegmachen. Er sagt nicht sofort, aber dann ist eigentlich die Zukunft bestimmt. Und was ist dieses zusätzliche Jahr? Nun, es ist so, dass man die Chronologie im Neuen Testament über die Evangelien weiter rechnen kann. Wir haben Angaben in der Schrift, so durch die Apostelgeschichte hindurch. Und da kann man sehr schön zeigen, dass bis zur Steinigung von Stephanus verging 1 Jahr. Und in diesem Jahr, obwohl der Herr den Auftrag gegeben hatte in Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an das Ende der Erde. In diesem ersten Jahr in Apostelgeschichte 2 ab Pfingsten bis Apostelgeschichte 7, 8 am Anfang, Steinigung des Stephanus, da ging das Evangelium eben ganz speziell zu Jerusalem. Die ganze Zeit wird Jerusalem bedient und dieser Überrest, der das Evangelium geglaubt hatte, wuchs. Immer mehr Juden, Tausende kamen zum Glauben, aber im Vergleich zu den Millionen von Juden, die es damals gab, war das nur ein kleiner Überrest. Und als dann Stephanus eben noch einmal dem Sanhedrin, also der politischen und religiösen Führung Israels, klar machte, sie müssen umkehren und Buße tun über die Kreuzigung des Messias. Sie haben sein Zeugnis verworfen, zähneknirschend, und haben Stephanus nicht nur getötet, sondern ermordet. Und dann sehen wir gleich ab Kapitel 8 im Weiteren in der Apostelgeschichte, wie das Evangelium dann ausgebreitet wird. Es kommt eben über Jerusalem, Judäa, nach Samaria und dann bald kommen auch die Missionsreisen des Apostels Paulus und das bis nach Europa. Das Evangelium geht auch schon Apostelgeschichte 8 bis nach Afrika und wird in Asien ausgebreitet. Also die weiteren Punkte des Herrn, ich werde meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, Samaria und bis an das Ende der Erde werden dann umgesetzt. Und so haben wir also eine sehr wichtige Bedeutung mit diesem zusätzlichen Jahr über die 3 Jahre hinaus. Das war das Jahr des Zeugnisses des Heiligen Geistes durch die Jünger des Herrn, ganz speziell für Israel, ganz speziell für Jerusalem. Und so wird klar, ja natürlich, der Feigenbaum ist ein Bild von Israel. Und dieser Baum wurde schließlich umgehauen. Ganz entscheidend, das Jahr 70 nach Christus, Zerstörung von Jerusalem, dem Erdboden gleichgemacht und des Tempels. Und in den weiteren Jahren kam es schließlich zum totalen Untergang des jüdischen Staates. Mit dem Krieg im Zusammenhang mit dem zweiten Aufstand der Juden gegen Rom, 132 bis 135, und der Niederschlagung dieses Aufstandes durch Kaiser Hadrian, kann man sagen, 135 war wirklich der Staat Israel vollkommen am Boden zerstört. Und dann begann die Zeit der Staatenlosigkeit und der Zerstreuung in alle Welt. Nun, wenn wir schon im Lukas-Evangelium sind, schlagen wir die Endzeitrede auf im selben Evangelium, Kapitel 21. Weil dort der Herr Jesus dann im Zusammenhang mit den Endzeitzeichen wieder über den Feigenbaum spricht. Und das ist nun ein ganz interessanter Kontrast innerhalb des gleichen Bibelbuches. Lukas 21, Vers 29, bitte.
Und er sprach ein Gleichnis zu ihnen: Seht den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn sie schon ausschlagen, so erkennt ihr von selbst, da ihr seht, dass der Sommer schon nahe ist. So erkennt auch ihr, wenn ihr dies geschehen seht, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dass dieses Geschlecht nicht vergehen wird, bis alles geschehen ist.
Danke. Ja, jetzt im gleichen Evangelium spricht der Herr wieder über den Feigenbaum und sagt, wenn er ausschlägt, dann kann man eben erkennen, dass das Reich Gottes nahe ist. Und nun muss man sich sagen, der Feigenbaum wurde abgehauen. Im Jahr 70, beziehungsweise mit der vollständigen Zerstörung des Staates Israel 135, abgehauen. Aber in Endzeit soll der Feigenbaum da sein und eben ausschlagen. Und dann wird natürlich klar, dass diese Bedeutung auch mit im Gleichnis drin ist, dass Israel in der Endzeit wieder ein Staat wird. Und das ist geschehen 1948 mit der Gründung des Staates Israel nach fast 2000 Jahren Unterbruch. Aber ist aufgefallen, es gibt noch einen kleinen Zusatz in Lukas, den wir in Matthäus nicht hatten. Ja, der Herr sagt nicht nur, schaut auf den Feigenbaum, sondern auch auf alle Bäume. Das heißt, wir müssen nicht nur die Nation Israel als Endzeitzeichen betrachten, sondern auch die anderen Nationen. Und wie viele Nationen werden in der Bibel eben ausdrücklich erwähnt? Wenn wir denken, Ägypten, Jordanien, in der Bibel genannt Edom, Moab, Ammon, dann Libanon, in der Bibel das Land von Tyrus und Sidon, Syrien, in der Bibel Aram, Irak, in der Bibel Babylonien und Assyrien. Und was ist geschehen in unserer Zeit? Seit wann gibt es den Staat Ägypten? Wann wurde der Staat Ägypten, so wie wir ihn heute kennen, gegründet?
Nach dem Ende des englischen Mandats.
Ja, und jetzt wissen natürlich nicht alle, wann hat das englische Mandat geendet. Also für Ägypten war es 1936 schon. Aber 1936, nicht vor 2000 Jahren oder vor 1500 Jahren. Und wie war das mit Libanon? Ist auch eine moderne Erscheinung. 1943. Jordanien. 1946. Syrien. In Aram. 1943. Und Irak. 1932. Das sind ganz interessante Erscheinungen, wie diese Bäume, die wir kennen aus der Bibel, nicht wahr? Wir lesen so viel über diese Länder, die werden plötzlich in der Zeit, in der Israel eben wieder als Feigenbaum beginnt zu treiben und Blätter zu produzieren, wachen die auch auf. Und darum sind all diese Nationen auch Endzeitzeichen. Also wir müssen einfach sagen, die erste Bedeutung des Gleichnisses ist, so wie man beim Feigenbaum und den anderen Bäumen sieht, in ihrer Entwicklung, der Sommer kommt bald, so kann man anhand dieser Endzeitzeichen in der Endzeitrede auf dem Ölberg darauf schließen, jetzt ist die Endzeit da und das Reich Gottes wird bald aufgerichtet. Und Reich Gottes bedeutet konkret das tausendjährige Friedensreich. Und weiter, können wir dann aber sehen, aber der Feigenbaum weist hin auf Israel und die anderen Bäume auf die anderen Nationen der Welt, die sich wirklich als Mächte entfalten. Jetzt habe ich ein paar Beispiele erwähnt im Nahen Osten. Ich komme gleich. Aber natürlich war ja schon immer klar aus Daniel und aus der Offenbarung, das Römische Reich würde untergehen und wieder neu entstehen. Dass Europa sich wieder neu zusammenschließt. Und das ist auch eine Erscheinung ab der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Nicht wahr? Also Europa zerstört, zerstückelt, innerlich zerrissen, 1945 auf dem Boden lag. Und die Kirchenglocken läuteten im Frühjahr. Dann kam Winston Churchill 1946 nach Zürich und sagte, Let Europe arise. Lass Europa aufstehen. Wir müssen eine Art Vereinigte Staaten von Europa schaffen. Der Weg dahin ist nicht schwer. Es braucht nicht mehr als das. Und in den weiteren Jahren kam diese Vereinigung Europas in einem langen Prozess bis hin zur Bildung der EU von nun fast 30 Nationen. Und wir sehen aber auch, wie diese Nationen sich militärisch zusammengeschlossen haben mit Nordamerika, Kanada und USA, und zwar in der NATO. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Bündnis. Das bedeutet, wenn eine Nation angegriffen wird, dann müssen alle Mitglieder der NATO müssen gegen den Angreifer vorgehen. Keine Diskussion, alle müssen militärisch eingreifen. Und natürlich die Kanadier und die Amerikaner, das sind ja unsere Leute, die aus dem Bereich des einstigen Römischen Reiches sind die ausgegangen und haben sich erweitert. Und die Amerikaner haben natürlich weitergedacht, die haben sich im Pakt von Rio auch mit fast allen Nationen von Südamerika zusammengeschlossen, militärisch und auch etwas aus Mittelamerika. Das heißt, wenn die USA angegriffen würde von irgendeiner Nation, dann müssen alle NATO-Partner aus Europa und Kanada, die müssen der USA zur Hilfe eilen. Aber nicht nur sie, sondern praktisch ganz Südamerika. Argentinien, Chile, Brasilien und. Die müssen alle auch eingreifen und wir hätten den totalen Weltkrieg. Also Bündnisse sind aufgestellt worden, um eine Katastrophe wie ein Weltkrieg zu verhindern. Aber gerade wenn mal eine Nation eben nicht normal denkt, oh, ich vergreife mich nicht an eine NATO-Nation, weil sonst werden alle anderen mich angreifen. Wenn die das eben nicht so vernünftig denkt, dann ist der Weltkrieg erzwungen, der muss entstehen. Also das, was eigentlich geschaffen wurde, um einen Weltkrieg zu verhindern, wird ein Weltkrieg unbedingt auslösen. Aber die Bibel spricht im Alten Testament auch über eine große Macht im äußersten Norden von Israel, Rosch genannt. Und das ist Russland mit all seinen Verbündeten. Und auch in der modernen Geschichte ist dieses Gebilde zu einer gewaltigen Militärmacht. Man würde nicht sagen, die stärkste Militärmacht, aber eine schreckliche und gefährliche Atommacht geworden. Und die Bibel spricht auch über die Könige von Sonnenaufgang, die in der Drangsal eingreifen werden, Offenbarung 16. Und auch diese Mächte haben sich gebildet, wenn wir denken an die riesige und bedeutende Wirtschafts- und Atommacht China und weitere Nationen, die militärisch sehr, sehr gefährlich sind. Das heißt also, seht auf den Feigenbaum und auf alle Bäume. Ja, dann wissen wir, in welcher Zeit wir sind. Ja, das war mir wichtig, das zu ergänzen. Das letzte Mal einfach mal zuerst, was sagt der Text da? Und dann erst in zweiter Linie, und was ist die Symbolik, dass der Herr gerade den Feigenbaum erwähnt und nicht einen Tannenbaum? Ja? Sondern der Feigenbaum. Und das hat eben alles seine Bedeutung. Ja, gibt es bis dahin eine Frage?
Ja. Was zum Beispiel Ägypten, was mir dann vielleicht an euch bewusst war, war Ägypten längere Zeit auch nicht existent, weil es ja 1932 da wieder gegründet worden.
Ja, es war eben eine sehr wechselhafte Geschichte. Wenn man denkt, früher war das in der Antike ein mächtiges Reich, aber in Hesekiel war ja vorausgesagt, dass Ägypten von Gott zurückgestuft wird zu einer ganz untergeordneten Nation. Das ist geschehen. Und der Nahe Osten wurde in den vergangenen Jahrhunderten durch das Osmanische Reich beherrscht. Das waren ja die Türken. Und die haben sich ja unglaublich ausgebreitet. In Asien, Nordafrika und bis nach Europa. Ich war bis auf den Balkan. Und dieses Osmanische Reich wurde eben im Ersten Weltkrieg von den Alliierten zerstört. Und darum kam es dann eben nach den Weltkriegen zu einer, und auch schon zwischen den Weltkriegen, zu einer Neuordnung des Nahen Ostens. Der aber ganz entscheidend war, dass Israel als Nation widerstehen konnte. Das Osmanische Reich musste untergehen, weil es gibt eine islamische Lehre, nicht eine extremistische, sondern eine zentrale Lehre von Al-Mawardi aus dem Mittelalter, die teilt die Welt ein in Darul Harb und Darul Islam. Darul Islam ist alles, was durch den Islam beherrscht wird und durch das islamische Gesetz, die Scharia. Und der Rest wird gesehen als Darul Harb, das Gebiet des Schwertes, das muss noch für den Islam erobert werden. Aber man kann also damit verstehen, das Osmanische Reich, das sich ja als ein Kalifat verstand, insbesondere seit dem 19. Jahrhundert und von dort aus noch rückblickend, sagten sie, eigentlich waren wir das schon im 17. Jahrhundert. Und das bedeutet ein islamisches Reich, ein Reich, das eben Da-ul-Islam ist. Und das bedeutet, nach Al-Mawardi, auf einem solchen Boden dürfen Leute, die an einen Gott glauben, wie Juden und Christen, die dürfen als Untertanen, Bürger zweiter Klasse existieren. Aber Polytheisten, also Hindus, Buddhisten, die dürften da nicht einmal leben. Und weiter, Nicht-Muslime dürften nie irgendein solches Gebiet selber beherrschen und regieren. Also war von Anfang an klar, als die ersten Juden heimkehrten, 1882, 83 und so weiter, der ersten Einwanderungswelle, das war die Zeit des Osmanischen Reiches. Da kann nie ein Judenstaat entstehen, denn Juden dürften nie ein Gebiet hier bekommen und dann selber als Staat beherrschen. Und dann kam der Erste Weltkrieg, wie der Herr Jesus angekündigt hat, als Endzeichen. Nation gegen Nation wird sich erheben und Königreich gegen Königreich. Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten, also ganz weit, hören. Da kommt das Phänomen des Weltkrieges. Der Erste Weltkrieg 1914 bis 18 und der führt dazu, dass das Osmanische Reich zerstört und aufgelöst wird. Muss man sich vorstellen, man würde die Schweiz plötzlich auflösen. Es gibt keine Schweiz mehr. Abgemeldet. Oder Deutschland. Auflösen. Aber das hat man gemacht mit dem Osmanischen Reich. Und so hat der schrecklichste Krieg bis dahin, der Erste Weltkrieg mit 18 Millionen Toten, hat dazu geführt, dass das Land der Juden nach 2000 Jahren für das Volk geöffnet wurde. Das Schicksal der Juden begann sich zu wenden. Wie es in Joel 4, Vers 1 gesagt wird, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Schicksal Judas und Jerusalems wenden werde, dann sagt der Messias, dann werde ich dann alle Völker ins Tal Josaphat hinabführen. Diese Wende des jüdischen Schicksals hat gezeigt, wir sind in der Endzeit. Und wir sind in der Zeit der Wiederkunft Christi, wenn er schließlich im Tal Josaphat, im Kidron-Tal, dann das Gericht über die Völker halten wird, wenn er wiederkommt. Und so ist das eine ganz gewaltige Entwicklung gewesen. Und wenn ich gesagt habe, der Erste Weltkrieg war eine Schlüsselrolle, dann der Zweite auch. Nämlich dadurch, dass die die Nazis in dieser Zeit 6 Millionen Juden vernichteten, war es möglich, dass nach dem Krieg eine Mehrheit in der UNO stimmte für die Schaffung eines Judenstaates. Obwohl die arabische, islamische Welt tobte und sagte, nie wird das stattfinden, haben die den Mut gehabt, dagegen zu halten, weil unter dem Eindruck der Shoah, also der Judenvernichtung in Europa, haben diese Nationen gesagt, nein, wir müssen, das müssen wir jetzt durchziehen. Und so entstand 1948, gleich nach dem Zweiten Weltkrieg, der Staat. Der erste hat das Land freigemacht, der zweite hat den Staat ermöglicht. Schlüsselrollen in der prozesshaften Wende des jüdischen Schicksals. Joel 4, Vers 1, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Schicksal Judas und Jerusalems wenden werde. Ja, und das sehen wir alles vor uns, den Feigenbaum und die Bäume. So hat sich das eben entfaltet und realisiert. Und nochmals, wenn wir jetzt zu Matthäus 24, 32 zurückkehren, wir müssen beachten, der Herr Jesus befiehlt. Ich male mir in meiner Bibel so Befehlsformen in einer speziellen Farbe an. Da sieht man sofort, was der Herr da in dieser Rede befiehlt. Nicht wahr? Der erste Befehl war ja schon in Vers 3. Gebt Acht, dass euch niemand verführe. Das ist ein Befehl. Endzeit ist die Zeit der Verführung. Und da muss man ganz besonders aufpassen, dass man nicht verführt wird. Aber er hat noch viel mehr Befehle. Und hier in Vers 32, was ist der Befehl? Lernt. Was sollen wir lernen? Also ganz konkret, was befiehlt er hier? Was muss man lernen?
Erkennt, dass der Sommer nahe ist.
Ja, aber noch direkter.
Dass die Zeit des Endes nahe kommt.
Stimmt alles. Aber
achten.
Ja, ich lese nochmals. Stimmt aber alles. Nicht wahr? Ich habe nichts irgendwie da. Lernt das Gleichnis. Das Gleichnis vom Feigenbaum. Und das beinhaltet eben das Zeichen erkennen und wissen, das Reich Gottes steht vor der Tür, nicht wahr? Also, das ist nicht fakultativ. Aber wenn man so in der Gemeindelandschaft herumschaut, hat man das Gefühl, die Beschäftigung mit dem prophetischen Wort, das sei optional, fakultativ. Wenn es unbedingt sein muss, dabei ist ein Befehl des Herrn. Lernt das. Und der zweite Befehl in unserem Abschnitt.
So erkennt.
Ja, Vers 33. Also ich habe einfach das Wort erkennt mit einer, jetzt in meinem Fall, violetten Farbstift, nur das Wort angemalt. Also dann sehe ich sofort die Befehle. Erkennt, dass es nahe an der Tür ist. Das ist auch nicht fakultativ, dass wir wissen, in welch fortgeschrittener Endzeit wir leben. Das ist ein Befehl des Herrn. Und wer sich dem verschließt, der handelt gegen das Wort Gottes, gegen den Herrn. Das muss man sehr klar sagen. Der Herr will, dass wir Klarheit haben über die Endzeit. Genauso wie Paulus zu Timotheus sagt, in 2. Timotheus 3, Vers 1, auswendig.
Am Ende der Tage.
Ja, dies wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten sein werden. Denn die Menschen werden eigenliebig sein und so weiter. Dies wisse, das ist ein Befehl. Also in meiner Bibel. Dann sieht man sofort, was wir zu tun haben. Was müssen wir wissen? Wir müssen wissen, dass Endzeit eine gefährliche Zeit ist und dass die Menschen diese Kennzeichen tragen. Und dann kommt eine Liste mit 19 Punkten. Und der erste Punkt ist Selbstverliebtheit. Eigenliebig. Genauso wie unsere Gesellschaft ist. Überall, an jeder Plakatsäule, in jeder Handyreklame sieht man, es geht um Selbstverliebtheit. Ja, das ist der erste Punkt. Aber dann kommen noch 18 dazu. Aber auch nicht fakultativ. Man dürfte das wissen oder könnte das wissen, sondern dies aber wisse, dass in den letzten Tagen. Das ist ein Imperativ. Gut, wir gehen weiter, Vers 34. Und da haben wir jetzt eine wichtige Hürde, die wir überspringen müssen, überwinden müssen. Nochmal Christian.
Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist.
Ich glaube, jedes Wort des Herrn Jesus ist wichtig. Aber hier steht wahrlich. Und was steht da im Grundtext? Eben wenn der Herr sagt wahrlich, Amen. Amen heißt, so sei es. Tatsächlich. Wahrhaftig oder wahrlich. Also der Herr markiert bestimmte Worte mit Amen und damit soll unsere Aufmerksamkeit noch erhöht werden. Wir müssen jedes Wort des Herrn ernst nehmen und zu Herzen nehmen. Und wir haben auch gesehen in Matthäus 24, eigentlich ist diese Rede extrem kurz. Das ist nicht ein ganzes Buch. Also eine Rede kann man, also einen Vortrag kann man gleich ein Büchlein machen, ja, wenn man das abschreibt. Und hier die Endzeitrede des Herrn Jesus auf dem Ölberg, es ist in einem Kapitel, was jetzt diese Endzeitzeichen anbetrifft. Und wir haben gesehen, es ist alles so knapp und prägnant formuliert. Und jedes Wort hat sein Gewicht, haben wir gesehen. Also wenn der Herr sagt, Nation gegen Nation, Königreich gegen Königreich, aha, Massenkrieg, ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, aha, also geografisch weit ausgedehnt, nicht nur in der Nähe, wo man den Krieg sieht, sondern auch weiter, wo man nur davon hört, aber nichts wahrnimmt. Jedes Wort kann man bei ihm auf die Goldwaage setzen. Wir entschuldigen uns manchmal und sagen, man darf nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Ja, aber beim Herrn müssen wir es. Und darum, wenn er sagt, wahrlich, müssen wir nochmals besonders achten. Was sagt der Herr in diesem Vers? Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Nun, was hat man daraus gemacht? Ich denke, viele erinnern sich noch an diese Jahre, als das Buch von Hal Lindsey herausgekommen ist. Alter Planet Erde, wohin? Millionenauflage. Und ganz viele Leute haben sich bekehrt. Und da hat er eigentlich sehr gut die Lehre über Endzeit und Prophetie, wie das von vielen bewährten Brüdern im 19. Jahrhundert einfach durch Schriftstudium entdeckt worden war. Ohne dass sie politisch schon etwas davon sahen, hat er das so in einem Buch verpackt und sehr ansprechend und aktualisiert mit den momentanen Ereignissen verbunden. Und das hat viele Leute richtig aufgeschreckt und hat auch sehr betont, seht ihr, das jüdische Volk ist heimgekehrt in unserer Zeit, das prophetische Wort hat sich vor unseren Augen erfüllt, wie zum Beispiel Hesekiel 36, Vers 24, ich werde euch aus den Nationen sammeln und euch in euer Land bringen. Das hat beeindruckt. Und so wurde Herr Lindsey weltberühmt. Und jetzt wird es gefährlich. Weil wenn man ein gutes Buch geschrieben hat, das groß angekommen ist, dann denkt man, warum soll man nicht ein zweites schreiben? Und ein drittes. Warum nicht? Aber jetzt muss man aufpassen. Wenn man dann unter den Druck kommt, jetzt muss ich noch etwas Fantastischeres schreiben, als was ich schon gemacht habe. Und dann hat er ein kleines Büchlein verfasst, wo er drin schreibt, es steht, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Und wir haben ja den Feigenbaum, Israel, 1948. Dieses Geschlecht, also diese Generation, wie lange geht eine Generation? Ja, nach dem Auszug aus Ägypten, eine Generation starb in der Wüste und die nächste Generation ging ins Land. Das waren 40 Jahre Wüstenwanderung. Okay, 1948 plus 40 gibt 1988. So, dann sind die entscheidenden Dinge geschehen. Wiederkunft Christi. Und ich mag mich erinnern an diese Zeit. Und zwar ganz klar, das geht absolut nicht. Das Wort gibt uns nirgends eine Möglichkeit, die Endzeit so zu berechnen. Und wir haben ganz klar gesagt, es ist falsch, nicht richtig. Und die Jahre vergingen und dann kam 1988. Keine Entrückung, kein Antichrist, keine Drangsalszeit und natürlich kein Kommen des Herrn als König. Und das hat das Pendel unter den Christen in Amerika rübergeschlagen. Viele haben gesagt, seht ihr, die Leute mit der Endzeit, die erzählen uns so einen Unsinn. Die Reformatoren, die haben das auch nicht gemacht, was Hal Lindsey gemacht hat, sondern die haben sich einfach mit den reformatorischen Wahrheiten der Bibel beschäftigt und darum sollen wir das auch nicht mehr tun. Und das hat unter anderem zu einem Aufschwung geführt in der weiteren Zeit für den Calvinismus. Die Reformatoren, die waren noch nüchtern und die waren noch beim Wort. Und dann kam eben auch eine Welle nach Europa rüber und Gemeinden wurden mit dem Calvinismus verseucht. Also mit dieser falschen, unbiblischen Version von Auserwählung. Die Bibel spricht über Auserwählung und Zuvorbestimmung, aber nicht so, dass Gott nur einen Teil der Menschheit gewollt hat und die anderen von Anfang an für die Verdammnis bestimmt hätte. Vollkommen falsch, aber das war eine Reaktion. Und man hat sich eben vom prophetischen Wort verabschiedet und gesagt, nein, Israel und alles, was da geschieht, hat gar nichts zu bedeuten. Schließlich hatte die Gemeinde alles geerbt. Israel ist für ewig als Nation enterbt. Und so kam die Ersatztheologie, die die Reformatoren noch gelehrt haben, kam wieder auf unter den Evangelikalen. Und jetzt versteht man auch, warum so viele Evangelikale nichts verstehen von Endzeit. Und sie berufen sich auf die Reformatoren, ohne klar zu bedenken, woher haben eigentlich die Reformatoren die Ersatztheologie gehabt? Von der katholischen Kirche. Ja, das geht alles zurück auf Augustin um 400 und auf die konstantinische Wende, als plötzlich die Christen zur Macht kamen. Man sagte, aha, jetzt herrscht Christus durch die Gemeinde. Jetzt plötzlich werden wir nicht mehr verfolgt, sondern wir haben das Sagen. Und da wurde die Prophetie umgedeutet, ah, das tausendjährige Reich ist schon jetzt. Verheerend. Und das gab die Ersatztheologie, die Kirche hat nun das Reich und die Kirche hat das Sagen und das Regieren und nicht, Israel wird nie mehr kommen. Ja, dann wurden sie halt längst überholt durch Israel selbst. Die Prophetie erfüllt sich, die Juden kommen zurück, der Staat wurde gegründet und die sagen immer noch, nein, hat nichts zu bedeuten. Ja, aber es erfüllt sich einfach alles vor unseren Augen. Und ja, das hat aber dazu geführt, eben diese Fehlaussage 1988, eine Generation, dass ganz viele Christen enttäuscht wurden über Prophetieauslegungen und sagten, das ist gefährlich, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Und das war der Trick des Teufels. Um die Gläubigen eben dazu zu bringen, blind zu sein für die Zeit, in der wir leben. Und damit sind sie auch nicht gerüstet, um diesen Herausforderungen wirklich biblisch zu begegnen. Das ist eine riesige Tragik. So, und da habe ich gesagt, jetzt müssen wir aber diese Hürde überwinden. Was machen wir jetzt mit dieser Generation? Ja?
Ja, Sie haben die Leute ja eigentlich in Vers 36 übersprungen.
Ja, natürlich. Das war ja schon mal klar. Von jedem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel der Himmel, sondern nur der Vater allein. Aber gut, dann hätten die gesagt, ja, wir haben auch nicht den Tag berechnet. Wir haben die ungefähre Zeit berechnet und auch nicht die Stunde. Aber so die Größenordnung, das müssen 40 Jahre sein, so um 1988. Eine Generation muss man ja nicht unbedingt so genau definieren. Da könnte man dann auch noch bis 89 und 90 oder 91, wie auch immer, das ein bisschen dehnen. Aber der Punkt ist der. Dieses Geschlecht, griechisch genea, bedeutet im Griechischen eine Generation oder auch ein Volk, ein Stamm, eine Rasse. Und Wenn wir jetzt überlegen, ja, muss das eine Generation sein? Also dieses Geschlecht im Sinn von, diese Generation wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Ja, schauen wir uns mal den nächsten Vers an. Dort gibt es noch etwas, das nicht vergehen wird. Nämlich, Christian, Vers 35.
Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber sollen nicht vergehen.
Aha, hier geht es um das Wort, das niemals untergeht. Der Jesus verheißt, das Wort Gottes wird trotz Verfolgung der Gläubigen, trotz Zerstörung von Bibelhandschriften, was alles in der Geschichte geschehen ist, es wird nie untergehen. Und wir können heute nach 2000 Jahren nach dem Neuen Testament, können wir so zurückblicken und müssen sagen, wie wahr ist dieses Wort? Es konnte nicht untergehen. Und wir haben heute immer noch gegen 6000 griechische Handschriften aus der Zeit des 1. bis zum 15. Jahrhundert auf Griechisch die Bibel so perfekt überliefert. Es gibt Abschreibefehler drin, aber weil wir so viele Handschriften haben, können wir sehr, sehr klar ermitteln, welche Stellen in einer Handschrift eben Abschreibefehler sind. Das ist so deutlich, bei dieser Fülle, bei dieser Menge. Und fürs Alte Testament haben wir auch rund 6000 masoretische hebräische Handschriften, die so perfekt überliefert worden sind, in dem Rabbiner sogar die Buchstaben gezählt haben und Ausdrücke gezählt haben, um den Text perfekt zu sichern. Also wir müssen sagen, auch bestätigt durch die Funde in Qumran, es ist genauso, wie Jesaja es gesagt hat, in Jesaja 40,8. Blume abgefallen, Gras verdorrt. Udvar Elohenu, Yakum Leolam. Aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Und der Herr Jesus sagt hier, meine Worte werden nicht vergehen. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte bleiben in Ewigkeit. Also wir haben hier das Wort, das nicht vergeht. Und in Vers 34, dieses Volk, Genea, wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. In den vergangenen Jahrhunderten wurden nicht nur die Christen massiv verfolgt durch die Jahrhunderte hindurch und das Wort Gottes verfolgt, indem man Handschriften vernichtete. Schon im Römischen Reich systematisch wurden Handschriften vernichtet. Und eben das Wort hat trotzdem überlebt. Und durch die Jahrhunderte wurde Israel verfolgt. 2000 Jahre jüdische Geschichte unter den Nationen war eine Geschichte der Verfolgung, des Hasses, des Judenhasses und der Vernichtung dieses Volkes. Nicht erst durch die Nazis, sondern vom Jahr 70. Durch alle Jahrhunderte hindurch bis in unsere Zeit finden wir eine Blutspur von 13 Millionen Toten. Durch alle Jahrhunderte hindurch wurde dieses Volk verfolgt. Aber es hat überlebt bis heute. In Israel sagt man, Am Yisrael Chai. Das Volk Israel lebt. Und das ist diese Verheißung. Wir haben also in Vers 34 das Volk, das niemals untergeht. Und in Vers 35 das Buch, das niemals untergeht. Und zwischen diesen beiden besteht ein ganz enger Zusammenhang. Denn dieses Buch, das niemals untergeht, wurde diesem Volk, das niemals untergeht, anvertraut. Und die spielen eine ganz wesentliche Rolle bei der Entstehung der alle Bibelschreiber im Alten Testament. Die Bücher geschrieben haben, waren Israeliten. Und im Neuen Testament, praktisch alle Autoren waren Juden, außer Lukas, der im Judentum so zu Hause war. Aus seinen Schriften sieht man, das war ein Mann, der das Judentum bis ins Detail kannte. Der war da zu Hause. Und eben gerade das Alte Testament durch die Jahrhunderte hindurch, in den vergangenen 2000 Jahren, der masoretische Text durch das Volk Israel überliefert. Mit einer unglaublichen Präzision. Also, das ist der Punkt. Vers 34, dieses Volk wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Das Volk, das niemals untergeht. Vers 35, der Himmel und die Erde werden vergehen. Meine Worte aber werden nicht vergehen. Das ist das Wort des Herrn Jesus, das Wort Gottes, Altes und Neues Testament, wird nie untergehen. Und jetzt ist klar, wir berechnen hier nicht mit Vers 34, wann die Wiederkunft Jesu ist. Das war ein Irrtum. Und wir wussten damals, das dürfte Herr Lenze nicht tun. Und er hat es trotzdem getan. Und so ist es wichtig, es gibt Dinge, wo wir ganz genau wissen, das sollen wir nie tun. Und da müssen wir es eben auch so beachten. Und es hat viel Schaden angerichtet.